Crop FM, Ausgabe Nummer 329. Wir schreiben am 6. Februar 2015. Meine Gäste heute Abend sind Stefanie Wohlgemuth und René Schuster. Und es geht um die Hintergründe der Freihandelsabkommen TTIP, CETA, TISA und wie sie noch alle heißen. Auch heute gibt es wieder den CropCom, mit dessen Hilfe man sich live an diesem Gespräch beteiligen kann, erreichbar wie immer über die Website von CropFM, cropfm.at, dann einfach auf CropCom klicken, einsteigen, Fragen reinschreiben und wir gehen sehr gern drauf ein. In dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen von der Startseite von CropFM aus, gratis, so wie alles auf dieser Website. Es gibt ein Podcast-Archiv mit so ziemlich allen bisherigen Sendungen und ein Forum, das wird betreut von Unarmed und Wingman. Zur heutigen Sendung gibt es noch keinen Thread, aber ich nehme an, der kommt dann noch. Coverbild ist heute wieder von Matthias Töpfer gestaltet, sehr großes Danke an ihn und trifft es eigentlich recht gut und drastisch. Weiteres von seiner Kunst auf bilderdämmerung.de bzw. www.fakebuch.ateliertöpfer.de, vor allem für angehende Buchautorinnen interessant. Luxus Nothing to See her kann man auch von der Startseite aus hören, oben rechts, und ich spiele auch immer wieder auf Sendung natürlich kleine Ausschnitte. Und wer diesem freien Radioprojekt eine Spende zukommen lassen möchte, Knopf findet sich rechts oben auf der Seite bzw. im Archiv links oben. Und an dieser Stelle großes Danke an alle, die ihn schon wahrgenommen haben. Gehostet wird das Ganze von fetznetz.it, der Host von CropFM. Now 3 minutes to midnight, das ist eine Warnung, die vom Atomic Scientist Science and Security Board herausgegeben wurde. Warning that the probability of global catastrophe is very high unless quick action is taken. The Bulletin of Atomic Scientist Science and Security Board today cited unchecked climate change and global nuclear weapons modernization as the basis for their decision to move the hands of the historic doomsday clock forward 2 minutes. Also 3 Minuten vor 12 ist es hier nur mehr. Dabei ging es gar nicht um Wirtschaftsfragen, sondern vor allem um die atomare Aufrüstung und den Klimawandel. Musik. Die Zeit der Zentralbanken ist vorbei. Auf der Tiroler Tageszeitung war ein recht interessanter Artikel. Als äußerst unprofessionell bezeichnet Bank Austrias Chefvolkswirt Bruckbauer das von der Schweizerischen Nationalbank SNB vorletzte Woche verkündete Ende des Mindestkurses. Die SNB habe wegen der erforderlichen hohen Eurozukäufe schlicht die Nerven weggeschmissen und offenbar auch den Frankenverfall zum Dollar nicht mehr hinnehmen wollen. Fest steht für Bruckbauer mit dieser Schweizer Aktion ebenso wie mit Maßnahmen der EZB und der US-Notenbank Fed, dass es keine politisch unabhängigen Notenbanken gibt oder mehr gibt. Früher hingen Banker an den Lippen der Notenbankchefs, die selbst mit Halbsätzen und vagen Andeutungen Börsenkurse nach oben oder unten jagten. Jetzt aber ist die Zeit der Zentralbanken vorbei, verweist der Ökonom auf das vielfach ausgeschöpfte Arsenal der Notenbanker. Und die Frage ist, was jetzt? Ganz aktuell Syriza, haben ja einen sehr bedeutenden Wahlsieg, glaube ich, da in Griechenland eingefahren. Syriza will TTIP niemals ratifizieren. In der Wiener Zeitung gab es da unter anderem einen Artikel mit ihrem Widerstand gegen neue Russland-Sanktionen der EU, hat die neue griechische Links-Rechts-Regierung bereits aufhorchen lassen. Nun stellt sich das Kabinett um den linken Ministerpräsidenten Alexis Tsipras nach Auskunft des Internetportals euroaktiv.de auch gegen TTIP, das geplante Freihandelsabkommen mit der westlichen Führungsmacht USA. Griechenland werde sein Vetorecht zur Blockierung des Abkommens nutzen, sagte Georgios Katroukalos, der Vizechef des Innenministeriums in Athen. Jedenfalls dann, wenn es in seiner jetzigen Form bestehen bleibt. Letzteres bleibt abzuwarten und um was es bei dem ganzen TTIP und anderen Kürzeln, die da herumfliegen, eigentlich geht, erfahren wir in den nächsten 70 Minuten. Immer ein bisschen an das neue Studio. Ich hoffe, ich mache jetzt das richtige Mikrofon auf. Hallo Stefanie und hallo René.
Hallo.
Freut mich, dass ihr beide heute euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, man hört euch auch gut.
Ich denke schon.
Ja, man hört euch gut, ja. Ihr seid beide Attac-Aktivistinnen, kann man sagen. René, du eigentlich schon seit ein paar Jahren. Stefanie, du bist da, glaube ich, so mehr eine Allrounderin, wie ich das also aus deiner kurzen Biografie mitbekommen habe. Können Sie vielleicht ein paar Sätze zu eurer Person sagen? Fangen wir vielleicht mit der Stefanie an. Und wie seid ihr eigentlich zu dieser Arbeit gekommen, die ihr macht? Wie seid ihr zur Attac gekommen und so weiter?
Ja, also natürlich schon seit Ewigkeiten diese ganzen Themen wie die globale Ungerechtigkeit und Umweltverschmutzung und alles, was die Leute so beschäftigt, haben auch mir im Kopf herumgespukt. Und irgendwann kommt dann so der Punkt, wo man sich denkt, okay, kann man da vielleicht was machen? Und wenn ja, dann was? Und dann habe ich mich auf die Suche begeben.
Und du wurdest fündig? Da gibt es ja noch einige andere
Alternativen. Es gibt in Graz unglaublich viele tolle Gruppen, die tolle Sachen machen. Und Attac ist für mich natürlich besonders interessant, weil mich sehr das Wirtschaftsthema und diese Verknüpfungen interessieren.
Mhm. René?
Ja, also bei mir ist es ähnlich. Ich bin eigentlich auch zuerst mit dem Wunsch unterwegs gewesen, dass man die ökologischen Probleme, die jetzt anstehen, irgendwie lösen sollte. Und mir ist bei der Lektüre von verschiedenen Büchern immer mehr der Zusammenhang von Ökologie und Ökonomie aufgefallen, also dass eigentlich in einem ständigen Wachstumssystem es kaum möglich ist, oder jetzt einmal meine These, die vielleicht viele folgen werden, dass es kaum möglich ist, nachhaltig Umweltschutz zu betreiben, weil halt immer mehr Material vernutzt werden muss und steigend mehr in dem aktuellen herrschenden Wirtschaftssystem.
ATTAC ist ja auch eine recht interessante Organisation. Wie ich jetzt gerade erfahren habe, es ist eine, stammt eigentlich ursprünglich aus Frankreich. Also genau. Ist ein französisches Projekt, das, und der ursprüngliche Zweck, den fand ich recht interessant. Also wir müssen jetzt nicht den Namen auf Französisch aussprechen, ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig, aber um was ging es da eigentlich ganz im Ursprung von ATTAC und wann ist das eigentlich ins Leben gerufen worden?
Ja, ATTAC ist eben eine französische Abkürzung, wie du gesagt hast. Und auf Deutsch heißt das ungefähr so wie Organisation zur Besteuerung von Finanztransaktionen zum Wohle der BürgerInnen. Ja, und das ist ins Leben gerufen worden dadurch, dass es 1998, glaube ich, hat es eine Südostasien-Krise gegeben. Und daraufhin hat im Le Monde Diplomatique ein Journalist einen Artikel geschrieben über die sogenannte Tobin-Steuer, weil ein gewisser Herr Tobin diese Finanztransaktionssteuer schon einmal vorgeschlagen hat. Und der Journalist hat gemeint, das hätten wir machen müssen, dann hätten wir können diese Krise in Südostasien vermeiden, weil da ist es so durch High-Speed-Trading ausgelöst worden, also wo Milliarden innerhalb von Millisekunden oder Mikrosekunden, je nach dem Stand der Technik, hin und her verschoben werden. Und ja, da können dann ganze Wirtschaftszweige wegbrechen plötzlich. Und so hat es in Südostasien diese Krise gegeben. Und der hat es vorgeschlagen, damit es das nicht noch in anderen Regionen gibt. Das ist leider nicht umgesetzt worden. Und dann haben wir jetzt auch in Europa und im sozusagen Nordamerika auch schon Wirtschaftskrisen gehabt in letzter Zeit.
Ja, die hatten wir aber auch vor 100 Jahren schon. Also es ist die Frage, ob die Gründe jetzt immer dieselben waren oder ob sich die auch mitverändert haben, das wäre eine spannende Frage. Aber
es gibt sicher viele Gründe für Wirtschaftskrisen, aber das wäre halt und diese einzige Maßnahme der Finanztransaktionssteuer, das war wirklich nur der momentane Effekt, dass da so viele Leute gesagt haben, das wäre eigentlich die Idee in Frankreich. Und haben dann spontan irgendwie einen Verein gegründet, das war die erste ATTAC-Gruppe, und sind dann in immer mehr Ländern Leute von der Idee fasziniert gewesen, oder von dieser einfachen, und haben Gruppen gegründet. Ich glaube, es gibt in 50 Ländern auf der Welt ATTAC-Gruppen. Aber mittlerweile ist das natürlich nur ein kleiner Ausschnitt unserer Arbeit. Also mir gefällt es vor allem an ATTAC, dass es so ein breites Themenspektrum hat, also eben von Ernährungssouveränität und eben Wirtschaftsfragen, aber auch ökologische Fragen.
Und die ganze Vereinigung gibt es seit 2003, oder was hast du gesagt?
Nein, seit 1999, glaube ich, in Frankreich und seit 2000
seit dieser Krise. Wenn man jetzt zu ATTAC googelt und so weiter und auch zu anderen Organisationen, da gibt es dann immer wieder Menschen, die da jetzt irgendwelche Theorien spinnen, und es ist halt durchaus okay, das Ganze ein bisschen in Frage stellen immer wieder und sich anschauen, wo kommen da die Finanzierungen her. Ja, also das wird immer wieder unterstellt, diese ganzen kritischen Gruppen von Occupy Wall Street angefangen, werden mit der Zeit alle unterwandert und in Wirklichkeit helfen die dann wieder den Eliten. Was sagst du da dazu? Wie sicher bist du dir, dass ATTAC nicht unterwandert wurde? Weil ich meine, sonst wärst du nicht dabei. Und was hältst du überhaupt von solchen Ideen? Glaubst du, dass es überhaupt realistisch ist, dass man eine Gruppe wie ATTAC unterwandern kann und die dann quasi umdrehen?
Ja, ich glaube schon, dass man sozusagen sich der Geist in einer Gruppe ändern kann. Eben dadurch, weil man vielleicht finanziell irgendwie abhängig ist von einem großen Konzern oder so, oder von einem Milliardär. Aber ja, bei ATAC ist es so, die finanzieren sie halt über Spenden und Mitgliedsbeiträge. Und da gibt es ganz viele, also in Österreich gibt es halt über 5000 Mitglieder. Und da gibt es jetzt nicht einen Großen, der so viel bezahlt, dass wir das tun müssten, was er uns vorschreibt, ja.
Okay, das heißt, eure Finanzierung ist relativ breit aufgestellt. Ihr habt also jetzt keine Abhängigkeit zu irgendeinem Großinvestor.
Ja, also wir haben eben ein bisschen Finanzierung über die Mitgliedsbeiträge und haben dadurch auch ein Büro in Wien, wo auch ein paar Halbtagsangestellte arbeiten, Pressesprecher und so weiter. Aber ja, also wir sind jetzt nicht von Geld abhängig. Also in Graz zum Beispiel unsere Aktivitäten finanzieren wir alle selbst. Jedes Projekt steigt mit Null aus und wir suchen uns Partner, die unsere politischen Einstellungen teilen und die vielleicht auch ein bisschen was beisteuern können zu einer Aktion.
Welche Partner sind das in der Regel? Oder kannst du ein paar Beispiele nennen?
Ja, also es könnte es, jetzt müsste ich den Flyer, also wir haben jetzt beim für die nächste Veranstaltung Wer rettet wen, haben wir glaube ich 17 Partner, es ist Südwind, es ist das Aktionsbündnis Graz, es ist das Afroasiatische Institut, es sind Bildungsvereine, ja, jetzt fallen wir nicht mehr aus dem Stand ein, ich hoffe, es ist jetzt niemand beleidigt.
Nein, es geht nur um so ein bisschen Eindruck zu kriegen, also ja, wo das so angesiedelt ist. Okay, ATAC ist auch anscheinend sehr federführend. In den letzten zwei Wochen natürlich auch ein bisschen mit dem, was ATAC macht, beschäftigt, beziehungsweise im Rahmen von TTIP jetzt. Und die scheinen da wirklich einer der ersten gewesen zu sein, die sich dagegen zumindest geäußert haben, kritisch geäußert haben. Wann ging das dann eigentlich los mit der TTIP-Kritik von ATAC?
Ja, also ich glaube, an dem Thema waren wir schon dran. Es ist einmal so, gegenüber Freihandelsabkommen oder Freihandelsaktivitäten gibt es ja sowieso schon traditionell eine Wachsamkeit bei ATAC. Also weil man ja bei uns jetzt diese Freihandelsabkommen wie TTIP, CETA und TISA, die betreffen halt jetzt unsere Länder oder die EU und Österreich. Aber es gibt schon viele in Kraft stehende Freihandelsabkommen, die halt Länder betreffen, Länder des Südens, sagen wir mal so, in Afrika und Lateinamerika, die dort für die Bevölkerung schon teilweise verheerende Auswirkungen gehabt haben. Und deswegen setzt sich ATAC jetzt schon lange gegen solche Freihandelsabkommen. Das klingt jetzt irgendwie komisch, dass man sich gegen Freihandel einsetzt, aber da wird ja nur der Handel befreit, aber dafür werden die Rechte der Menschen ja eingeschränkt. Und dagegen setzt der ATAC schon lange ein.
Ja, ich möchte sagen, Freihandel, das, also für mich ist einerseits ist so ein Begriff, ja, also so, dass wir auch sagen, wir sind eine Marktwirtschaft und so, wobei das in Wirklichkeit, wenn man es jetzt also genau analysiert, ist es irgendwie ein Recht des Stärkeren auf dem Markt, ja. Also das ist jetzt nicht so, jeder hat die gleichen Chancen und wunderbar, ja. Und beim Freihandel ist es halt auch so, dass da manche mehr Möglichkeiten haben als andere. Also zum Beispiel haben Industrieländer vielleicht die Möglichkeiten, ihre Exporte zu subventionieren und andere Länder nicht, ja. Und es ist auch immer, es gibt unterschiedliche Arten von Freihandel. Also es wird sich ja sehr oft zum Beispiel auf Ricardo berufen und der hat es damals aber nicht so gesagt, wie es heute gemacht worden ist. Also der hat zum Beispiel auf jeden Fall gesagt, er will die Kapitalfreiheit nicht drin haben. Ja? Also dass zum Beispiel das Kapital dorthin wandern kann, wo die Arbeitskräfte billig sind und solche Dinge.
Wie hat sich denn dieser Herr das dann vorgestellt, also diese Freihandelsabkommen? Also hat der diesen Begriff überhaupt erfunden oder eingeführt? Oder?
Also das war damals so, dass im Prinzip, ja, er hat die Theorie aufgestellt, dass es gibt eben das Kapital, es gibt den Boden und es gibt die Arbeitskräfte. Ja. Und zu der Zeit gab es gerade recht viel Bevölkerung, also das heißt, daran sollte es nicht mangeln an Arbeitskräften. Und das war auch eine Sorge damals, dass zu viel Bevölkerung sein würde und dass dann eben der Boden ein knappes Gut wird und dann die Preise für den Boden recht hoch gehen. Und deswegen hat er sich dann dafür eingesetzt, dass die Zölle für Getreide quasi gestrichen werden, damit eben Konkurrenz gibt und die Pacht für die Böden nicht so hoch werden kann sozusagen, ja. Und hat halt eben seine ökonomische Theorie, also das mit den komparativen Kostenvorteilen, entwickelt. Und aber wie schon gesagt, also erstens mal gab es damals noch viel, viel höhere Transportkosten als heute. Ja. Dann hat er auch geschrieben, dieses berühmte Beispiel mit, wenn Portugal besser Wein produzieren kann und England besser Tuch, dann soll doch England sich auf Tuch spezialisieren und Portugal Wein, ja. Dann hat er aber auch gesagt, in Portugal soll aber jeder, der seinen Job in der Tuchindustrie verliert, einen Job in der Weinindustrie kriegen, ja. Also das, man muss das wirklich in den historischen Umständen auf jeden Fall sehen und auch, dass es heute ganz anders ausgelegt wird, ja.
Wo sind denn da jetzt die Hauptunterschiede in der Auslegung? Beziehungsweise vielleicht beschreiben wir jetzt mal TTIP. Was ist TTIP? Also, ist ein lustiger Begriff. Also, natürlich, das wurde dann aufgegriffen in den letzten halben Jahr ungefähr so bei uns von der Kronenzeitung natürlich. Alle bringen jetzt mit TTIP Chlorhähnchen in Verbindung. In Wirklichkeit ist es ja so, dass das Chlorhuhn nur eines von unzähligen Beispielen ist eigentlich, was dann schief gehen kann. Und es ist sogar sehr unwahrscheinlich, dass es jemals eingeführt wird, weil einfach der Gegenwind da jetzt zu groß ist. Da gibt es ja andere Sachen, die sind viel lukrativer. Aber um jetzt da quasi diesen Schritt zurückzumachen, was ist TTIP? Was ist ein Freihandelsabkommen?
Ich finde, das kommt jetzt auch wieder genau auf das, was ich gesagt habe. Ja. Also Freihandel gibt es eigentlich heute zwischen USA und EU sehr, sehr viel. Ja. Also ich glaube, ein Drittel der globalen Dienstleistungs- und Gütermengen sind zwischen USA und EU. Also es geht zusätzlich noch mal darum, dass die letzten bestehenden Zölle noch abgeschafft werden und die letzten, Regulierungen angeglichen werden, damit noch mehr Handel möglich ist. Und aber vor allem eben, diese Angleichungen, ja, wenn man da sagt, okay, man einigt sich auf sinnvolle Sachen, ja, also keine Ahnung, eben irgendwelche Standards oder so, ja, aber es geht irgendwie immer darum, dass da jetzt Standards quasi, die dem Gewinn im Wege stehen, nach unten nivelliert werden, ja, also es geht nicht darum zu sagen, zum Beispiel die USA, die haben bessere Bankenregulierungsgesetze nach der Krise als wir und deswegen machen wir das in Europa auch so, sondern da geht es darum zu sagen, okay, und die in den USA, die sollen auch wieder deregulieren, ja, und das ist eins der großen Probleme damit.
Aber jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, was ist TTIP? Inwieweit wird das dann durch TTIP überhaupt gefördert? Also vielleicht, René, vielleicht kannst du das mal kurz so zusammenfassen. Um was geht es jetzt in diesem konkreten Fall?
Ja, TTIP ist eben, der Name ist auch eine Abkürzung und bedeutet auf Deutsch transatlantisches Handels- und Investitionsabkommen. Also es geht um Handel und Investitionen. Und so wie die Steffi.
Das Doppel-T kommt wegen dem, weil es eigentlich ein englisches Wort ist, Transatlantic Trade and Investment Pact, ja, falls Sie das jetzt gerade fragt.
Partnership, ja.
Falls Sie das gerade wer fragt, ja.
Wobei wir bei ATTAC immer sagen, Partnerschaft sieht anders aus wie zum Beispiel dieses Handelsabkommen, weil das ja jetzt, ist jetzt zwar ein Detail, aber das muss ich jetzt da ranstellen, dass dieses Handelsabkommen befindet sich ja in Verhandlung zwischen den EU-Verhandlern und den Verhandlern von der USA. Und uns wird gesagt, diese Verhandlungen müssen geheim sein, weil sie wollen dem Partner nicht zu früh ihre Positionen bekannt geben. Also wenn man eine Partnerschaft eingeht, glaube ich, braucht man nicht voreinander Geheimnisse haben, sonst ist das schon ein bisschen eine komische Partnerschaft. Ja, viele Ehen sind daran schon gescheitert. Ja, aber das TTIP hat eben, so wie die Stefanie schon gesagt hat, zum Ziel, es gibt noch ganz wenige Bereiche, wo es wirklich relevante Zölle gibt. Also es viele Die meisten Zölle sind schon abgebaut für die meisten Branchen und es gibt ja auch schon Regenhandel, hat die Stefanie auch schon gesagt. Ja, und dann gibt es noch dieses Bestreben, die Regulierungen zwischen Europa und USA anzugleichen, wo eine große Gefahr halt für unsere Demokratie dann damit verbunden ist, weil da soll dann so ein regulatorischer Rat installiert werden, um halt, damit halt alle Gesetze, die in Zukunft und in der Vergangenheit, also beginnen wir mal in der Zukunft, die in der Zukunft geschaffen werden sollen, kommen zu diesem regulatorischen Rat, wo halt Vertreter von der Wirtschaftslobby, Vertreter von der EU und von der USA drinnen sitzen und diesen Gesetzesvorschlag diskutieren, bevor denn irgendein EU-Parlamentarier überhaupt weiß, dass der sozusagen im Entstehen ist, und können dann schon ganz frühzeitig diese Gesetzesvorschläge torpedieren oder verändern oder so irgendwie. Und ja, das ist, also die würden wirklich beim Gesetzgebungsprozess stark mit eingebunden werden, was ja wirklich dann schon fast das Ende der Demokratie bedeutet, von dem, was wir gerade noch haben. Und falls dann aber doch einmal was durchgehen sollte an einer Regulierung, die irgendeinem größeren Konzern nicht taugt, dann würde es die Möglichkeit geben, Investoren klagen. Also das ist ein zweiter großer Teil, dass es so Investorenklagen gegen Staaten geben kann. Also wenn jetzt zum Beispiel, gibt es ja schon Beispiele bei bestehenden Handelsabkommen, dass eben Australien hat ein strengeres Nichtrauchergesetz eingeführt. Daraufhin sind sie von Philip Morris verklagt worden. Dort gibt es eben auch so ein Investitionsabkommen, weil halt die nicht ihre erwarteten Gewinne machen. Ja, also da ist dann auch zu befürchten, dass es dann schon so eine Art im vorauseilenden Gehorsam gar keine strengen Regeln im Sinne der BürgerInnen mehr überhaupt angedacht werden oder entworfen werden, weil man damit rechnen muss, dass man dann ja verklagt wird.
Also das sind jetzt zwei ganz wesentliche Punkte, glaube ich, die wir da angesprochen haben. Das eine ist die regulatorische Kooperation. Ich habe es da mit Kooperative notiert gehabt, dass man schön wär's. Also die regulatorische Kooperation. Und das zweite ist der Investorenschutz mit der Möglichkeit, über Schiedsgerichte Profitentgang eigentlich einzuklagen. Erwartete Gewinne auf Basis dieser völlig überzogenen Hoffnungen auf Wirtschaftswachstum, die wir da alle hegen, oder? Weil
ja, also nur wenn das Wirtschaftswachstum schlecht ist, dann können sie noch nicht verklagen, aber sie müssten irgendwie sagen, also irgendeine Regel oder irgendein Gesetz ist ihnen im Weg gestanden. Also so wie Philip Morris jetzt sagt, da gibt es jetzt Nichtraucherschutz, das steht mir im Weg, oder es könnte irgendwo eine Anhebung der, also Arbeitsgesetze, Anhebung im Sinne der ArbeiterInnen sozusagen, höhere Mindestlöhne oder so beschlossen werden. Und dann könnte der Konzern XY sagen, ja, da, ich habe jetzt zum Beispiel, wenn das jetzt die USA ihre Mindestlöhne anhebt und irgendein Pharmakonzern europäischer hat dort investiert, irgendeine Fabrik aufgestellt, dann könnte er sagen, ja, das habe ich mir nicht erwartet, meine Gewinne sind jetzt kleiner und deswegen verklage ich euch.
Aber davor noch sollen ja die Gesetze dann, und jetzt sind wir bei dieser regulatorischen Kooperation, sollen die Gesetze überhaupt schon einmal von Anfang an in Kooperation mit den Konzernen ausgearbeitet werden oder mit eigentlich den, was man jetzt Lobbygruppen nennt. Im Prinzip, die Lobbygruppen werden einfach noch enger einbezogen in den Gesetzgebungsprozess, oder?
Genau, also es soll eben dieser regulatorische Rat, es ist wirklich ein eigenes Gremium, das dann geschaffen werden soll, ein dauernd bestehendes Gremium, wo eben Leute von der EU-Kommission und von auch USA dafür geeignete oder auch nicht geeignete Beamten drinnen sitzen und eben auch dezidiert Vertreter aus der Wirtschaft, weil man glaubt, dass die Expertise haben, diese Regulationsvorhaben besser zu, oder gut zu bewerten.
Aber wie funktioniert das? Ich weiß nicht, ob du das jetzt so im Detail sagen kannst, aber jetzt sitzen die da in ihrem regulatorischen Rat und besprechen da irgendein neues Umweltschutzgesetz, ja, keine Ahnung, Feinstaubpartikelobergrenze, ja, bevor man Alarm schlägt. Und dann sagt, ich reihe mir da jetzt was zusammen. Ja. Und dann sagt halt irgendein Autokonzern, na, eigentlich, das wollen wir gar nicht. Wir wollen da jetzt eigentlich niedrigere Standards haben und so weiter. Kann das jetzt sein, dass, ich meine, welche Möglichkeiten haben die dann, die Konzerne? Können die dann sagen, müssen die dann den Gesetzesabwurf quasi absegnen, bevor der vor das Parlament gehen kann, weil dann frage ich mich, was tut
der Mensch? Das wäre der nächste Schritt, dass die Industrie sozusagen unsere Gesetze ratifizieren
muss. Ja. Das heißt, die können eigentlich nur beraten. Auf das möchte ich jetzt hinaus. Oder was passiert da genau?
Genau, sie können jetzt im ersten Schritt beraten, aber sie haben als erster vor allen anderen die Informationen und wie wir wissen, ist es ja jetzt schon problematisch, dass es sowohl in der USA und auch in der EU immer mehr zunehmende Lobbying-Aktivitäten gibt, also wo halt größere, können sie immer nur große Konzerne leisten, sowas, größere oder in einem wirksamen Ausmaß, sagen wir mal so, größere Konzerne dann halt irgendwelche Thinktanks anstellen, die ihnen dann Events machen, wo sie Leute von der EU-Kommission einladen und ihnen sagen, schaut's, das und das, die Regulierung wär gut, da würdet ihr die Wirtschaft ankurbeln oder so irgendwas. Und beraten die natürlich in dem Sinne, dass dieser Konzern, der es in Auftrag gegeben hat, dann davon profitiert. Und wenn die jetzt aber das schon wüssten, aha, da kommt jetzt ein Feinstaubgesetz, dann würden die halt schon ganz frühzeitig lobbyieren und den ganzen Kommissionsmitgliedern, gut, die wissen es dann eh schon, aber einige halt und den EU-Parlamentariern dann halt erzählen, warum es ganz eine schlechte Idee ist, eine Feinstaubregulierung zu machen. Die würden halt dann ganz früh und viel effektiver ihr Lobbying betreiben können, was jetzt schon schwierig ist, dass sie Lobbying machen, aber das wäre wirklich fatal, wenn sie das schon so früh wüssten und dann so effektiv sein können, weil jetzt das sind dann keine öffentlichen Informationen. Die anderen Sachen, wo sie jetzt Lobbying machen, das ist ja dann öffentlich. Ja, die wissen, aha, da gibt es das Gesetzesvorhaben, da, aber ja.
Das ist der Punkt. Der Informationsvorsprung wird größer, den die Lobbygruppen haben. Weil gelobbyt wird ja jetzt auch schon auf Teufel kommen.
Genau.
Ich wollte schon noch was dazu anmerken, auch im Sinne wieder von vorauseilender Gehorsam teilweise. Also wenn man zum Beispiel denkt, diese Abstimmung jetzt in den Schweiz bezüglich der Managergehälter und so, wo die halt dann alle doch dagegen gestimmt haben, weil sie gedacht haben, sonst gehen ja die ganzen Firmen weg. Ja. Und auch die Geschichte, also das ist in der Doku von The Brussels Business, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, war es der freie Kapitalmarkt? Es war auf jeden Fall eine Sache, die ganz am Anfang der EU beschlossen worden ist, ja, wo es wirklich Dokumente gibt, dass die, ich weiß nicht, sagen wir mal 20 oder weiß nicht wie viel genau größten Konzerne in Europa gesagt haben, wenn ihr das nicht macht, dann verlegen wir unsere Standorte, ja.
Das heißt, das Lobbying wird stärker werden und du sagst, der nächste Schritt wäre es dann vielleicht wirklich, dass dann das quasi ratifiziert werden muss, bevor es überhaupt, aber gut, ich meine, das wäre dann, so, na gut, man muss vorsichtig sein, aber das kann man wirklich nur schwer vorstellen, weil das wirklich dann alles ad absurdum führen würde, aber de facto könnte es ja fast in die Richtung gehen, oder? Weil die sitzen dann da in ihrer Kooperative zusammen, in ihrer Kooperation zusammen, in der Kooperative 2.0 und besprechen und im Prinzip kann da, es kann ja schon unterm Tisch die Messer gewetzt werden, auf die Art, ja, macht's nur, bringt's es ein, winkt's das durch und dann wird's schon sehen. Ja, also, weißt du, wenn da
ja, richtig, also selbst wenn es nicht durchgeht, dann haben sie eben die Möglichkeit zu klagen und das nur dazu.
Und dann kommt das Nächste, also selbst wenn die wissen, okay, da kommt jetzt ein Gesetz, wir können die nicht davon abbringen, aber die wissen sich ja sehr lang, können sich schon wunderbar darauf vorbereiten und können das dann vor ein Schiedsgericht bringen, was ja auch so eine Sache ist. Also, aber auf der anderen Seite muss man jetzt auch sagen, durch diese regulatorische Kooperation, so viel ändert sich dann doch nicht. Weil wenn man es jetzt überlegt, dass jetzt ja schon dieses unglaublich starke Lobbying existiert, dann muss man ja sagen, gut, das wird es dann eben weitergeben. Sie haben nur eben die Informationen dann schon noch früher. Aber man sollte so den Eindruck erwecken, das wäre jetzt was völlig Neues, dass jetzt also Konzerne, finde ich halt, dass jetzt also Konzerne da Einfluss üben auf, was jetzt wirklich zur Gesetzgebung gelangt. Also mir da ein Kollege mal gezeigt, so Papiere, so Strategiepapiere, die aus Thinktanks kamen, die vor 10, 15 Jahren rausgekommen sind und dann Jahre danach plötzlich mehr oder weniger wortwörtlich so eingebracht wurden ins Europaparlament, um sie beschließen zu lassen. Ist genau dasselbe. Ja. Nur da ist es noch völlig, also die brauchen da gar keinen Informationsvorsprung, weil sie warten nicht darauf, was jetzt da daherkommt als nächster Gesetzesvorschlag, sondern sie schlagen die Gesetze von Anfang an vor und bringen dann quasi den parlamentarischen Prozess dazu, dass man das beschließt, was man gerne hätte. Also das ist jetzt nur als Einwurf da. Ja. Hat sich wirklich so viel geändert? Bitte.
Ich wollte nur noch was sagen bezüglich der Politiker ganz ein wenig, weil da natürlich auch sehr häufig Verflechtungen sind. Ja, also dass, was weiß ich, Ex-Goldman Sachs-Mitarbeiter oder Chef oder was auch immer plötzlich Finanzminister ist oder EZB-Chef und solche Geschichten. Ich denke mal, diese Geschichte mit der Einflussnahme auf kommende Gesetze, das ist einer der vielen Punkte, die da uns Sorgen machen. Wir wissen ja auch noch gar nicht genau, worüber wir uns Sorgen machen müssen, weil ja alles geheim ist, aber was man halt so hört, da in vielen, vielen Bereichen, also jetzt Demokratie haben wir schon gesagt, ja, dann Anpassung von Standards nach unten, ja, also ob das jetzt wieder um geistiges Eigentum vielleicht mit reinkommt oder Fracking oder solche Sachen wie das war ja kürzlich, dass das versucht hat, Monsanto Samen zu patentieren, also quasi Patent auf Leben und lauter solche Geschichten. Ja, man kann halt schwer sagen, was da jetzt alles dabei sein wird und da gibt es schlimme Möglichkeiten.
Ein Wort zum regulatorischen Rat. Also natürlich, es gibt schon Lobbying, wie du das erwähnt hast, und das hat auch jetzt schon eigentlich einen nicht akzeptablen, aus meiner Sicht, Einfluss auf unsere Gesetzgebung.
Eben.
Ja, aber was dann halt wäre, dass die halt, natürlich, die Konzerne haben die Möglichkeit, initiativ zu werden und über ihre Lobbyisten halt Prozesse oder regulatorische Prozesse in Gang zu bringen für ein gewisses Thema. Aber was dann noch zusätzlich wäre, außer dem Informationsvorsprung, wäre, dass sie sozusagen Initiativen, die jetzt vielleicht von der EU-Kommission herauskommen, diese Idee schon bombardieren können eben. Jetzt wissen die nichts von diesen Initiativen, ja, und können das nicht abwenden. Die können zwar neue Dinge übers Lobbying auch machen, aber beim Abwenden von Prozessen zur Regulation, da können sie sich, tun sie sich zurzeit noch schwerer.
Nur, jetzt könnte man natürlich dann auf der anderen Seite auch sagen, Entschuldigung, ich habe gerade ein anderes Mikro ausprobiert, aber es ist alles viel besser. Auf der anderen Seite könnte man jetzt auch sagen, gut, aber man muss doch die Industrie zu einem gewissen Teil auch in diese Gesetzgebung einbinden, oder? Gibt es da nicht auch einen guten Grund, warum das schon auch so sein soll? Die haben halt auch, die haben natürlich schon eine eigene Perspektive drauf und man kann doch nicht davon ausgehen, dass die immer nur die Bösen sind, die Welt an sich reißen wollen und ja, sondern gibt es da nicht auch gute Gründe, warum die gesetzgebende Kraft und die freie Wirtschaft quasi enger zusammenarbeiten sollten?
Ja, also ich denke, es sollten in einer Demokratie am besten alle Parteien und alle Interessen sozusagen Beachtung finden und es sollte irgendwie einen Ausgleich geben. Nur ist es de facto jetzt nicht so. Also zum Beispiel auch bei diesem, es gab so Konsultationen von der EU bezüglich dieses TTIP-Verhandlungsprozesses. Also die fragen auch rum, was sie da reinschreiben sollen. Und da haben sie sich halt 119 Mal mit Vertretern aus der Industrie getroffen und nur 11 Mal oder so mit Vertretern von NGOs. Also man sieht schon, es ist ein starkes Ungleichgewicht. Also man soll schon die Industrie auch fragen, aber man soll auch die Bedenken der einfachen Menschen genauso ernst nehmen, und das passiert zurzeit nicht. Ne? Also momentan diktieren die, die am meisten Kohle haben, machen am meisten Lobbying.
Ja, also wenn ich da jetzt so die Meldungen im Chat, ein Weltkonzern, eine Weltregierung, eine Weltpolizei gegen Arme, ne? Das sind so die Befürchtungen. Also es gibt quasi, die ganze Welt wird konsolidiert, die USA führen ja ähnliche Verhandlungen auch in die andere Richtung, also Richtung von ihrer Seite aus Osten, Westen, nämlich
das Pazifische
Abkommen. Ja, also das hat einen ähnlichen Namen, das heißt, glaube ich, TIPP, oder? Mhm. Ja, also TTIP und TIPP. Ne? Also, großartig. Und dann hast du quasi eine globale Struktur, dann hast du alle wesentlichen Global Player da drinnen, also den asiatischen Raum, Europa, USA, Afrika, Südamerika, gibt es dann auch wieder NAFTA, glaube ich, in den USA, wo dann also Südamerika eingebunden ist, aber ich glaube, das heißt NAFTA, oder? Du schaust jetzt so verwundert.
Ja, das heißt NAFTA, und da ist halt Mexiko eingebunden, nicht ganz Südamerika nicht.
Also, ah, okay, da war nur Mexiko und USA, das war es, genau. Und Kanada, glaube ich, war da auch dabei. So, genau. So. Okay, das heißt, der Rest von Südamerika organisiert sich zwar auch, aber dann hast du halt so diese Blockbildung. Die Frage ist aber natürlich auch, auf die wir vielleicht dann später noch ein bisschen zu sprechen kommen können, ist es nicht auch zu einem gewissen Grad notwendig? Globalisierung.
Globalisierung ist eine Tatsache, und ich glaube, das kann man sich jetzt nicht aussuchen und sich fragen, ob es notwendig ist oder ob es besser...
Stefanie, du hast also jetzt völlig entsetzt geschaut, aber ich möchte es nur ein bisschen provozierender formulieren dann. Wir sind in einer Welt, die vernetzt ist. Ja, also wir, das ist eh klar. Also auch von den Informationen her, von den Gütern, die auch du jeden Tag verwendest. Ja, also wir kaufen jeden Tag Sachen im Supermarkt ein, wo wir gar nicht drüber nachdenken, wo die herkommen. Ja. Und wo man auch gar nicht drüber nachdenkt, wo die Rohstoffe dafür herkommen. Also wir leben alle in einer globalisierten Welt, und wir ziehen natürlich auch nicht nur Vorteile draus. Und dann gibt es Probleme, und gut, das sind so, das ist einmal die eine Seite. Dann gibt es doch auch Verteilungsprobleme, die kann man ja, ich meine, nicht, dass ich jetzt behaupte, dass die Art von Globalisierung, wie wir sie jetzt haben, diese löst. Ja? Keine Ahnung, das würde ich gar nicht mal kommentieren, aber es gibt doch auch Verteilungsprobleme und logistische Probleme, die man ja irgendwann auch weltweit sehen muss. Ja, man muss ganz einfach muss man nicht irgendwann diesen ganzen Globus anschauen und sagen, okay, da sind jetzt 7 Milliarden Menschen, Tendenz noch immer steigend, und wir haben so und so viele Ressourcen, wie verteilen wir die jetzt optimal, damit alle irgendwie mal zumindest überleben können und dann vielleicht auch sich entwickeln können. Und das geht ja nur durch Globalisierung. Eine andere Art von Globalisierung natürlich.
Genau das wollte ich sagen, ja. Also genauso wie ich gesagt habe, bei Freihandel, da gibt's natürlich gibt's Vorteile davon, dass man vielleicht ein Produkt, was hier nicht gibt, erhalten kann und oder Spezialisierungen, die sonst nicht möglich wären und so weiter. Aber es gibt halt auch die negative Seite. Und das ist ja auch eine von den Forderungen von ATTAC, die sagen, Globalisierung braucht Gestaltung. Wir sagen nicht, dass Globalisierung im Allgemeinen schlecht ist. Wir finden es super, wenn es kulturellen Austausch gibt, ja. Oder wenn Leute zusammenarbeiten, von mir aus international oder was auch immer, ja. Aber wo ich jetzt so böse geschaut habe, war diese Geschichte mit der Blockbildung, ja. Weil ich so das Gefühl habe, es geht immer um Konkurrenz, ja. Also das Umverteilung ist auch ein wichtiger Punkt, ja, also das wäre natürlich wichtig.
Eine Folge, die ganz einfach nur kommen sie, wenn also jetzt da dieser Riesenblock entsteht, ja, zwischen USA, Europa und wer war das dritte?
Asien.
Asien, natürlich, genau. Wobei ich jetzt gar nicht genau weiß, wer da in Asien, mein Asien. Ne? Es ist also in Japan einmal ganz sicher, nehme ich an, aber wer ist da noch alles dabei? Ne?
Ja, also meines Wissens wird auch zwischen EU und Japan Freihandelsabkommen irgendwie angedacht und so. Also es sind da sicher noch mehr Sachen. Mich hat es schockiert, wie du gesagt hast, ist das nicht nötig, die Blockbildung? Also das habe ich zumindest so verstanden.
Sorry,
nicht
gesagt.
Du hast gemeint, es ist nicht nötig, die Globalisierung.
Dann ja, ja. Nein, was ich gemeint habe, ist, daraus ergibt sich die Blockbildung. Mhm. Ja, also es sollte ja einen großen Block geben. Ja. Oder? Oder? Weil das ist natürlich auch wiederum zu hinterfragen. Ne? Ich meine, dann sind wir wieder bei dieser also unbeliebten Eine-Welt-Regierung.
Vielleicht soll es Möglichkeiten geben.
Ich glaube, du verstehst mich wieder falsch. Was ich meine ist, entweder hast du Blockbildung, das heißt, du hast verschiedene Blöcke, die dann natürlich irgendwann einmal anfangen, aufeinander loszugehen, oder du sagst, gut, es gibt keine Blöcke, aber dann musst du ja, okay, was wäre dann deine Alternative?
Ja, dass man einfach die Länder untereinander schaut, was die handeln und dass man Regeln einführt, insgesamt bei der WTO zum Beispiel, die jetzt nicht einzelne Länder ruinieren, ausbeuten, sonst irgendwas, ja. Also ein Miteinander und in Demokratie, ja, nicht eine Weltregierung, sondern, ja, eben, sag ja mal wirklich auf, ich sag mal, gleiche Augenhöhe, ja, und nicht wieder, okay, und jetzt schnapp ich mir den Staat und dann tun wir gemeinsam gegen den, das ist ja Kindergarten irgendwie, also, Entschuldigung.
Das sowieso, aber im Endeffekt wäre es dann ein großer Block unter Anführungszeichen, ja, weil es eben keine Blöcke gibt, das ist jetzt vielleicht ein rein logisches Ding, ich will mir da drauf kaprizieren, aber wenn du jetzt sagst, okay, eine Weltregierung, ist auch wieder so ein Reizwort, das ich aber absichtlich verwende, aber es braucht ja Regulativ, oder? Es braucht doch irgendjemand, der, was ist, wenn jetzt zwei Länder sich zu streiten anfangen? Was ja, passiert dann? Und wir wollen keinen Krieg, ne? Wir wollen, dass das irgendwie gelöst wird. Wir wollen, dass das dann ein Plenum gibt, eine Plattform, was auch immer, wo die dann diesen Streit beilegen können. Aber da muss es ja dann irgendwo, also so wie es jetzt so quasi den Rechtsstaat gibt, der natürlich auch zu einer gewissen Weise Grundlage für Wirtschaft ist, weil sonst kann ja jeder machen, was er will. Ich glaube, das ist eine Meinung, oder? Oder braucht man keinen Rechtsstaat für Wirtschaft? Weil dann, okay, dann...
Ich glaube, wir kommen da in ganz, ganz andere Gebiete. Ich denke mir...
das glaube ich nicht.
Doch, wenn jetzt zwei Staaten streiten, ja, dann so wie es jetzt ist, dann stellt die NATO da vor Russland ihre ganzen Raketen und hin und her und dann kann vielleicht der Streit entweder beigelegt werden dadurch, dass jetzt der eine droht, den anderen zu vernichten oder durch Diplomatie, ja. Und Diplomatie funktioniert auch, wenn du jetzt vielleicht keine Blockbildung hast, ja.
Was hat das mit Blockbildung zu tun?
Weil du immer um die Blöcke geredet hast, ja.
Nein, habe ich nicht. Ich habe nur gesagt, dass theoretisch dann so wäre, dass die ganze Welt quasi ein ganzer Block ist.
Ja, das,
weil die Blöcke dann wegfallen. Aber wie gesagt,
das ist nicht so, ja.
Nein, ist ja wurscht. Aber wenn jetzt, trotzdem die Frage, wenn es jetzt keine Instanz gibt, die quasi jetzt zwischenstaatliche Probleme löst, wie macht man das?
Ja, es gibt ja jetzt schon internationale Gremien, also die UNO, internationale Gerichtshöfe. Also da gibt es ja schon Ansätze. Ja, natürlich.
Ja, also das ist positiv, oder? Also das
siehst du
dann schon als positiv.
Ja, es ist positiv, aber der Einfluss der UNO zum Beispiel, der ist dann gering. Oder die Leute, die dort die Einflüsse sind, dort halt ungleich verteilt, sagen wir mal so. Ja, und übrigens, ich glaube, es gibt eigentlich keinen Streit zwischen zwei Staaten, sondern es gibt immer nur den Streit zwischen zwei Regierungen von zwei Staaten. Und die Menschen da drinnen sind nur die leiden halt darunter unter eventuellen Kriegszuständen oder so. Und ab jetzt zum Beispiel, was ich jetzt immer wieder merkt, so in Boulevardmedien, dass es so, die sind zwar dann gegen TTIP, aber die bauen da so einen Anti-Amerikanismus auf, was total falsch ist, ja, weil die Menschen in USA nämlich genauso betroffen sind wie wir. Die fürchten sich zum Beispiel vor miesen Medikamenten, weil in USA die Zulassung von Medikamenten viel genauer überprüft wird, wie bei uns in Europa. Und wenn da eine Annäherung ist, ist sie immer noch unten, immer die billigere natürlich.
Ja.
Und das wäre für die genauso schlecht. Und die kämpfen, die Zivilgesellschaft kämpft dort auch wie heute in Europa auch. Also es gibt zum Beispiel am 18.04. wird ein transatlantischer Aktionstag aller zivilgesellschaftlichen Kräfte, die sich da gegen dieses TTIP richten, sozusagen stattfinden in hoffentlich hunderten von Orten und Städten.
Das ist ein guter Punkt, was du ansprichst. Also die USA wird dann, es wird sehr oft so dargestellt, dass also jetzt das quasi ist, wo die USA ihre Macht eigentlich ausweiten möchte auf die gesamte Welt und quasi mit diesen Knebelverträgen dann irgendwie den Rest quasi unterjochen. Das ist jetzt so die drastische Formulierung, so wie es halt manchmal danach dargestellt wird. In Wirklichkeit ist es aber dann schon auch so, dass eigentlich die Bevölkerung auf beiden Kontinenten darunter leiden wird. Ne? Das heißt, wenn wir jetzt sagen USA, dann meinen wir eigentlich vor allem Großkonzerne und Hochfinanz. Ja? Und da muss ich auch sagen, also dann von USA oder Europa so zu sprechen, ich meine, das sind multinationale Konzerne. Ja? Also ich glaube, da ist auf jeden Fall ein Widerspruch in sich. Ne?
Ja, genau. Also es gibt da große Skepsis auch innerhalb der amerikanischen Bevölkerung gegen Freihandel, weil die ja schon vor über 20 Jahren sozusagen dieses Freihandelsabkommen, das wir schon genannt haben, das NAFTA mit Mexiko und Kanada, da ist ihnen schon so viel versprochen worden und das ist für viele nach hinten losgegangen. Also sind ihnen, weiß ich nicht mehr, 1 Million Arbeitsplätze versprochen worden in 10 Jahren und jedes Jahr sind, also im Schnitt sind 170.000 Arbeitsplätze pro Jahr weniger geworden und die Löhne sind gesunken. Und jeder, der seinen Arbeitsplatz verloren hat, durch diese Umstrukturierungsmaßnahmen, die es immer gibt, wenn es größere Freihandelsabkommen kommen, die finden dann halt, haben dann nur mehr Anstellungen gefunden, die um 20% weniger entlohnt waren. Also es ist selbst für die stärkste Nation, wirtschaftlich stärkste Nation in diesem Freihandelsraum der NAFTA, haben dort auch die Bürgerinnen und Bürger verloren. Im Prinzip verlieren immer überall die Bürger und die Konzerne gewinnen. Also das ist ein Freihandelsabkommen ist eigentlich eine Umverteilung von unten nach oben. Ja, nicht so nur von Geld, sondern auch von Macht und Demokratie. Oder?
Ja gut, passt aber dann zum Rest. Ne? Passt dann zum Beispiel zur Zinspolitik und so. Aber Moment, jetzt habe ich vergessen, was ich da als nächste Frage stellen wollte eigentlich. Aber Österreich zum Beispiel, gehen wir mal da weiter, Österreich hat ja bereits 60 Freihandelsverträge schon, was ja auch recht interessant ist, was ich jetzt in meiner Recherche da jetzt rausgefunden habe. Deutschland hat 130. Was ist da der Unterschied?
Mit diesen großteils bilaterale Handelsabkommen? Ja. Wo es halt immer mit Ländern Handelsabkommen sind, oder meistens, die wirtschaftlich schwächer sind. Ja. Und natürlich verlieren auch, wie ich schon vorher gesagt habe, es verliert auch die stärkere Nation, die Bürgerinnen verlieren doch auch, aber noch stärker auf jeden Fall die schwächere Nation. Also auch wieder bei NAFTA hat man gesehen, den Mexikanerinnen, für die war das ein richtiges Desaster. Also das sind 2,4 Millionen Bauern praktisch arbeitslos waren, beziehungsweise sind in Konkurs gegangen, diese Kleinbauern, weil halt die USA mit billig subventionierten Lebensmitteln den mexikanischen Markt dann leicht überschwemmen konnte. Und dann sind die alle in die Städte geströmt und dadurch waren dort viele billige Arbeiterinnen zu haben und dann sind dort wieder die Löhne gesunken und die Slums gewachsen. Und das Land haben sie natürlich ein paar Großgrundbesitzer innen unter den Nagel gerissen. Also für die war das echt, also man hat den Mexikanerinnen bei dem NAFTA versprochen, dass sie in den Standard eines Erste-Welt-Landes kommen werden innerhalb von 10 Jahren. Und jetzt sind 21 Jahre vorbei und man sieht, dass sie eigentlich total abgesackt sind wirtschaftlich und da was von der Sicherheit und der Lebensqualität betrifft.
War on Drugs hat aber auch eine gewisse Rolle gespielt. Ne?
Ja, natürlich, aber warum kommt der dort so stark hoch? Weil die Leute ja, wenn die Leute alle arbeitslos sind und keine Perspektiven mehr haben, dann steigt natürlich die Kriminalität oder das Potenzial dafür.
Ja. Man könnte aber sagen, Sie haben dazugelernt, weil die Prognosen für TTIP sind ja eigentlich fragt man sich, warum tut man sich das an? Also ich habe nicht ganz rausfinden können, wie jetzt genau die offizielle Prognose ausschaut, vielleicht wisst ihr das. Mir kommt vor, da ist jetzt so die Rede zwischen 0,5 und 1,5% Wirtschaftswachstum auf die nächsten 10 Jahre gerechnet. Verstehe ich das jetzt richtig? Innerhalb von 10 Jahren, ausgehend von unserem jetzigen BIP, haben wir dann 1,5% mehr. Ist das so gemeint? Weil das wären ja 0, irgendwas pro Jahr.
Ja, genau. Also es wären dann 0,05 pro Jahr.
Also für 0,05% Wirtschaftswachstum soll man all diese Risiken eingehen, inklusive, und auf das müssen wir auch noch ein bisschen mehr zu sprechen kommen, dieser Schiedsgerichte. Weil das ist ja eigentlich so ziemlich das Problematischste an dem Ganzen, weil man da ja so ziemlich alles dann einklagen kann, ne? Oder beziehungsweise beklagen kann. Ne?
Naja, es gibt theoretisch schon Einschränkungen, wie die dann genau ausschauen. Ja, ich wollte was sagen wegen dem Wirtschaftswachstum. Das sagt jetzt dann natürlich Wirtschaftskammer und so weiter. 0,5% klingt wenig, ist aber in absoluten Zahlen sehr, sehr viel. Und wenn man sich überlegt, Konjunkturpakete, die bringen üblicherweise weniger und das ist ja in Wirklichkeit toll und so weiter. Erstens mal ist natürlich immer die Frage, es gibt verschiedene Studien und da gibt es mehr und weniger optimistische und selbst die optimistischsten sprechen eben nicht von allzu viel und dann ist natürlich die Sache, Prognosen sind schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Also gerade, also ich glaube, solche wissenschaftlichen Studien, die sind eben auch nicht so wirklich fix, dass man sagen kann, okay, so wird es auf jeden Fall sein, ja.
Und definitiv nicht. Also damals so viele Beispiele, gerade in den letzten Jahren, definitiv nicht. Ne?
Und für mich ist auch, das ist jetzt ein bisschen ein anderes Thema, ja, weil es geht ja immer um Arbeitsplätze und Arbeitsplätze brauchen wir, damit wir gut überleben können, ja, ist klar. Und ich sehe halt einfach, bei der Arbeit ist auch so eine Ungleichverteilung wie in anderen Gebieten sozusagen, weil also die einen arbeiten, ich sag mal, 50 Stunden die Woche oder was auch immer und die anderen haben nichts zu tun. Dann haben die nichts zu tun haben, kaum ein Einkommen, also bei uns gerade noch vielleicht Notstandshilfe oder sonst was und in anderen Ländern weiß ich nicht, wie sie es machen. Dann können die nichts kaufen, das ist wieder schlecht für die Wirtschaft. Okay, gut, kann man jetzt davon ausgehen, okay, dafür ist es gut für die Ökologie, wenn die weniger kaufen. Aber dann wird versucht, mit Freihandelsabkommen irgendwas in fremde Länder zu exportieren, weil wir uns den Binnenmarkt kaputt gemacht haben. Und es ist für mich jetzt nicht so, dass ich sage, es braucht jeder ständig neue iPods oder was weiß ich was, ja. Aber es ist auch hier in Europa, also wenn man schaut, diese deutsche Hartz IV, also ich weiß nicht, wie genau die Reform heißt, aber das mit Hartz IV und so weiter, was Armut auch in unseren Ländern betrifft, in den USA sowieso, ja. Also das ist schrecklich, dort die Zustände der armen Leute, ja, wie viele da Jugendliche auf der Straße wohnen und so weiter. Ja.
Also die USA sagt genau dasselbe über Europa.
Ja, ja.
Das finde ich recht interessant. Also exakt dasselbe. Es ist schrecklich, was da in Griechenland passiert und schaut euch nur an, wie es denen geht.
Ja, ja. Ja, okay. Na, also ich sage ja nicht, dass in den USA jetzt so viel schlimmer ist als in Griechenland. Also ich will auch nicht vergleichen. Ich sage nur, es wird in allen Staaten, arm und reich geht auseinander, ja. Und zusätzlich eben hat es eben mit Einkommen zu tun. Einkommen kommt aus hauptsächlich Vermögen, aber auch aus Arbeit, sagen wir mal. Und ich finde eben auch, wie soll man sagen, also ich sag mal zum Beispiel, als die Waschmaschine erfunden wurde, wird vermutlich keine Hausfrau gejammert haben und gesagt haben, oh mein Gott, jetzt habe ich so viel weniger Arbeit und jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll den ganzen Tag lang. Und wenn jetzt Maschinen erfunden werden, die Menschen Arbeit abnehmen, geht es aber in die Richtung. Das heißt, um Himmels Willen, da ist ein Arbeitsplatz weg. Aber es ist jetzt nicht so, dass es, also ich sage ja nicht, dass Menschen nicht auch gern arbeiten, ja. Aber es geht hauptsächlich darum, dass das Einkommen weg ist, ja. Und im Prinzip könnte man sich doch freuen, wenn es eine Maschine gibt, die uns irgendeine Arbeit abnimmt und sagen, okay, passt, und die verbliebene Arbeit, die teilen wir jetzt ein bisschen gerechter auf und dann hat jeder ein bisschen weniger Arbeit und wir haben die gleiche Menge an Gütern wie davor.
Übrigens, zu der Waschmaschine, da gibt es ein lustiges Beispiel, das gehört zwar nicht zum heutigen Tag, aber oder zum heutigen Abend, ist seit der Erfindung der Waschmaschine verbringen die Menschen mehr Zeit mit Wäsche waschen wie davor. Einfach weil es mehr Wäsche gibt und öfter gewaschen wird.
Ja, das denke ich mir. Vor allem, dann gibt es halt wieder 100.000 andere Sachen, die man machen muss. Ne? Man findet man etwas Neues. Ja, ich meine, interessanter Punkt, aber ich schaue jetzt auch gerade da im Chat, also da geht es jetzt vor allem eher um diese Diskussion mit der einen Weltregierung, amerikanischen Markt aus Europa. Ja.
Also durch DTIB stelle ich mir jetzt keine eine Weltregierung vor. Ich glaube, dass die eben, das ist ja von großen Unternehmen getrieben. Ja. Und die großen Unternehmen konkurrieren trotzdem gegeneinander. Das ist der, sozusagen der Habitus im Kapitalismus, dass man nur kooperiert, wenn man sich mehr Gewinne erwartet, aber dass alle Konzerne plötzlich kooperieren würden und eine Weltregierung.
Wobei die auch immer weniger werden. Also ich frage mich, wo das dann irgendwann hinläuft, wenn sich die gegenseitig alle aufkaufen, dann gibt es ja bald nur mehr einen Konzern und der wird dann nicht gegen sich selbst konkurrieren. Also so ganz von der Hand weisen würde ich irgendwelche eine Welt paniken auch nicht. Aber
ja,
es ist schwierig natürlich. Ja.
Das ist schwer, das wäre schon sehr weit in der Zukunft. Also das
kann man nicht. Glaubst du,
ja? Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass sich die ganzen Staaten, das hat doch eine Tradition, das wird sich nicht auflösen so schnell. Und wenn sie das auflöst, das ist dann eher ein schlimmer Zustand, glaube ich. Oder
naja, das ist jetzt
nicht
interessant.
Auf friedliche Weise wahrscheinlich.
Weil Staaten und Kooperationen sind ja nicht unbedingt dasselbe. Aber
ja,
was ich meine, also, dass sich die Staaten jetzt auflösen, keine Ahnung, gibt es auch also sehr viele Meinungen, dass das passiert und dass das auch sehr gewünscht ist. Und naja, wie bei allem gibt es halt zwei Seiten der Medaille. Ne? Nationalismus kann es nur geben, wenn es Nationen gibt. Aber
irgendeine Verwaltungseinheit. Oder?
Ja, da sind wir wieder bei dem Wort, das ich nicht sagen darf. Aber beim Blog. Das ist ein schieres Wort. Also. Heute gleich der Blockwart ein. Und dann,
ja, aber vielleicht können wir noch was zu den ökonomischen Effekten, die von TTIP prophezeit worden sind, sagen. Also es ist ja so, dass bei diesen Studien, die es da gibt, die auch so positiv davon sprechen, erstens einmal bauen die auf Annahmen auf, die sind halt wirklich... Die Datenlage ist ziemlich gering, weil ja das DDIB ja geheim verhandelt wird. Also ist es ja schon mal schwierig.
Das nächste Problem.
Da ja ernsthaft sozusagen der Herr Werner Ratzer war bei einem TTIP-Kongress, den wir veranstaltet haben, und er hat gesagt, dass das ist auch von seiner Seite ist es halt Kaffeesudleserei. Aber was er von den Studien, die halt so ein kleines Plus da prophezeien, was er da kritisiert, ist, dass die halt die Strukturanpassungsmaßnahmen, die haben die nicht drinnen in ihrer Kalkulation. Ja? Also wenn jetzt ein Freihandelsabkommen kommt, da rüttelt es ja einmal. Ja? Da würden ja mal ein paar Industriezweige oder ein paar Firmen eingehen und vielleicht wird eine andere größer und vielleicht kommt man dann dort wieder unter mit einem Arbeitsplatz. Aber es verändert auf jeden Fall einmal was strukturell und da muss der Staat dann, hat dann Strukturanpassungskosten, er hat dann eine Zeit lang Arbeitslose und muss schauen, was er mit dem macht. Ja. Und das ist alles nicht reingerechnet. Also dann sind die 0,05% ja im Nu aufgebraucht. Und so war es auch in der Vergangenheit, eben bei dem Beispiel mit NAFTA. Ja.
Also ich möchte noch mal einwerfen, weil ich jetzt vorher gesagt habe, arbeitgerechter verteilen. Ja, wir haben ja eben keine Produktionskrise, das haben wir schon mitgekriegt, sondern eine Umverteilungskrise. Ja. Und also das ist natürlich auch immer so die Frage, warum brauchen wir ständiges Wirtschaftswachstum? Ja? Also ja klar, wenn jemand nicht genug zu essen hat, klar, dass der mehr Essen braucht oder was auch immer. Ja. Aber wieso ist eigentlich dieses Dogma, wir brauchen ständig Wachstum, ja? Und ich sag mal, eine der Antworten ist, weil halt ständig Umverteilung von unten nach oben passiert, ja? Und weil deswegen, ich sag mal, das heißt immer so schön, der Kuchen, ja, halt für die wo es weggeht, immer kleiner wird. Und dann muss halt durch das Wachstum quasi das ausgeglichen werden, ja?
Interessante Beobachtung, ja. Mhm. Weil es muss ja eigentlich irgendwo da zu finden sein, der Grund. Ne? Weil im Prinzip, sobald wir alle genug haben, brauche ich ja nicht unbedingt Wachstum. Ich kann das vielleicht optimieren. Aber ich muss nicht immer unbedingt mehr erzeugen. Ja? Ich kann vielleicht bessere Autos erzeugen, aber ich muss nicht mehr erzeugen. Ja?
Im Kapitalismus muss man. Wachstum anstreben als Unternehmen. Weil sonst geht man halt einfach unter. Ne? Da wird, wenn ein anderes Unternehmen wächst, kann es billigere Preise anbieten und verschwindet man oder wird aufgekauft. Also das ist der stärkste Wachstumstreiber im Kapitalismus, einfach die Konkurrenz untereinander.
Ein Punkt, der, jetzt weiß ich wieder, was mir da vorher entfallen ist, der mir jetzt wieder eingefallen ist, ist, weil ich habe da vorher eben kurz erwähnt, wir sind darauf eingegangen, es gibt also 60 circa Freihandelsverträge, die Österreich mit, und das ist der Punkt, schwächeren, also jetzt von der Wirtschaftsleistung her, schwächeren oder auch jetzt von ihrem Standing, was jetzt in gewissen Wirtschaftszweigen das anbelangt, Ländern abgeschlossen. Deutschland 130. Und eine der Befürchtungen, die da auch immer wieder auf solchen Diskussionen dann geäußert wird, ist, ja, wunderbar, das war ja alles kein Problem, ich meine zumindest nicht für uns, ja, was natürlich auch ein bisschen zynisch ist, wenn man so sieht, aber jetzt schließen wir einen Freihandelsvertrag mit den USA, die, kann man sich jetzt darüber streiten, aber zumindest jetzt wirtschaftlich, militärisch, also in diesem Komplex sind sie die Stärkeren. Das heißt, uns wird es jetzt so gehen wie den dritten Weltländern, mit denen wir früher Freihandelsverträge abgeschlossen haben. Das ist so die Befürchtung, ich möchte es nur in den Raum stellen. Was haltet ihr davon?
Ja, also ich glaube, der Unterschied zwischen USA und Mexiko war schon größer als wie zwischen USA und Europa jetzt von der Wirtschaftskraft. Und ja, es ist sicher für aus österreichischer Sicht oder aus EU-Sicht sicher brenzliger Abkommen mit der USA abzuschließen als wie mit Kongo oder so irgendwie. Weil da halt einfach die Wirtschaftskraft gegeben ist und dass die Konkurrenz da entfesselt wird und da bleibt halt der Stärkere über. Und wenn der Stärkere dann halt in der USA sitzt oder halt aus USA-Sicht dann in Europa sitzt, dann verlieren dort Leute ihre Arbeit. Ja. Und was auch interessant ist, bei was die Leute von die Befürworterinnen von diesen Freihandelsabkommen immer sagen, ja, dass der Freihandel hätte uns ja diesen ganzen Wohlstand gebracht, den wir jetzt da in der westlichen Welt so haben. Und wenn man das anschaut, ist das ein blanker Irrtum oder vielleicht eine Lüge, ich weiß es nicht, weil das in der Geschichte einfach nicht stimmt. Alle Industriestaaten haben im Zuge ihrer Industrialisierung ganz strikte Protektionismus verfolgt. Das heißt, sie haben riesige, hohe Zölle gemacht, damit ihre Industrien sich entwickeln können. Und erst, wenn sie das Gefühl gehabt haben, dass ihre Industrien stark genug waren, dann haben sie Freihandelsabkommen mit Schwächeren sozusagen angebahnt, um ja dort halt zu profitieren. Also das sieht man eben zum Beispiel an der USA, die hat auch riesenhohe Zölle gehabt bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, kann man sagen. Ja.
Kurzer Einwurf vom Chat. Richtung Wachstum finde ich nicht so interessant. Wachstum ist deswegen ein Dogma, weil es Schulden und Zinseszins gibt. Wettbewerb ist nicht unbedingt der Grund. Also ich glaube, dass beides der Grund ist, aber ich finde es ein interessanter Gedanke. Also dieser Zinsen, die ja sehr oft kritisiert werden und vor allem, wer kassiert eigentlich die Zinsen und verschulden sich ja dann Staaten bei Privaten, also in den USA ist es eigentlich, wenn man genau hinschaut, so ein ähnliches Konstrukt. Und die Zinsen werden ja nicht geschöpft, ich möchte es jetzt kurz halten, aber ja, also die gibt es ja eigentlich gar nicht, das heißt, das muss man ja immer jemand anderem wegnehmen. Und kann es sein, dass deshalb dieses Wachstum so forciert wird?
Ich glaube, das ist, der René hat gesagt, das ist ein Grund. Ich habe gesagt, was ich gesagt habe, ist ein Grund. Es gibt auch noch die Geschichte mit allein zum Beispiel Bodenverteilung, ja. Wenn ich jetzt ein Grundstück besitze und dafür Pacht bekomme, ja, dann ist das Einkommensumverteilung, ja. Wer anders hat kein Grundstück, der kriegt das Geld nicht.
Aber Wachstum jetzt, meine ich. Also was hat das jetzt mit Wachstum?
Ja, also es ging ja darum, dass Wachstum nötig ist, weil diese Umverteilung passiert sozusagen. Und die Umverteilung natürlich auch durch Zinsen, ja, aber da gibt es noch viele andere Aspekte, ja. Und das, was der René gesagt hat, stimmt auch auf jeden Fall, dass man mit der Konkurrenz. Und dann, ich meine, das ist ganz psychologisch, ja. Also, was weiß ich, wenn ein kleines Unternehmen vielleicht anfängt, die denken sich auch, ich muss ja wachsen, sonst gehe ich ein, ja. Und irgendwann dann hat man vielleicht Angst vorm anderen oder dann denkt man sich, ach, was ist, wenn eine große Katastrophe passiert? Also, da ist auch sehr viel Unsicherheit dabei, glaube ich, und Angst vor Knappheit und Angst vor Mangel, ja.
Mhm. Also, ich glaube, wenn wir uns die Zinsen wegdenken, müsste man trotzdem gleich weiter wachsen. Also wenn ich ein Unternehmen habe und ich stelle irgendwas zu Stückkosten 100 Euro her und ich habe einen Konkurrenten und der hat irgendeine Innovation und investiert und stellt es dann zu 90 Euro her, dann verschwinde ich. Und darum muss ich schauen, dass ich immer mehr verkaufe, um immer mehr zu investieren und immer billiger zu produzieren, um eben konkurrenzfähig zu bleiben. Und sobald ich die Konkurrenzfähigkeit verliere, außer ich bin irgendwo gesetzlich mit einem Monopol abgesichert, aber sonst das ist eigentlich der Kern des Wachstumstriebes, ja? Die Konkurrenz.
Weil wir es im Ankündigung auch erwähnt haben, gehen wir noch kurz auch auf die weiteren Fragen. Also wir haben schon TIPP, das haben wir schon erwähnt, betrifft jetzt aber Europa nicht unmittelbar. CETA und TISA betreffen Europa sehr wohl. Kannst du da vielleicht auch noch kurz sagen, was wird innerhalb dieser Dinge verhandelt?
Also CETA ist das Handelsabkommen mit Kanada, das leider schon viel weiter ist wie TTIP. Also da ist der Verhandlungstext schon fertig und auf Druck der Öffentlichkeit auch schon veröffentlicht. Und ja, da stehen halt alle diese Befürchtungen drinnen, die wir alle schon haben, auch für TTIP. Also es ist anzunehmen, dass dort vieles ähnlich ist und auch bei TTIP wird ja kommen immer wieder sozusagen Dokumente an die Öffentlichkeit sickern halt einfach durch, ja. Und da stehen halt einfach ähnliche Sachen drinnen. Ja, das wäre das mit Kanada
und CETA, Entschuldigung, aber CETA ist ja fertig verhandelt, ausverhandelt, wie genau. Man schon sagt. Jetzt kommt es dann zur Abstimmung. Weißt du ungefähr, wann das jetzt zur Abstimmung kommen soll?
Ist das naja, also bei all diesen Dingen wird ja herumgestritten eigentlich oder ist man sich uneins. Das finde ich eigentlich auch einen seltsamen Zustand, dass man nicht einmal weiß, wie der Prozess ist, wer das ratifizieren muss und ob das abgestimmt werden muss, ja. Ja,
jetzt wird es interessant, ne? Weil das ist quasi so der Testlauf eigentlich dann für TTIP. Wenn jetzt CETA, also das ist jetzt Europa-Kanada, so im Kleinen, ja, flächenmäßig ist Kanada zwar sehr groß, aber wirtschaftlich natürlich viel kleiner. Und das muss da, ich meine, es wird von der EU-Kommission, die jetzt keine demokratisch gewählte Entität ist oder kein demokratisch gewählter Body ist, wird es verhandelt. Okay, von mir aus. Kann ich jetzt nichts dazu sagen. Aber ratifiziert oder abgesegnet muss es ja vom Parlament werden.
Ja, genau. Da ist man sich, glaube ich, einig. Aber,
aber man weiß ja noch aber, genau, wie.
Und dann noch der EU-Rat. Also der müsste es auch noch absegnen. Aber dann ist nur die Frage, ob das die Parlamente der Nationalstaaten absegnen müssen. Und es gibt sogar sozusagen
ja, angeblich Angaben. Schon. Angeblich müssen das dann ja auch wirklich die Parlamente.
Sieht die EU-Kommission anders. Mhm. Und dann gibt es sogar Stimmen, oder da habe ich sogar gelesen, dass es in Kanada sogar so weit sein soll, dass es dort die einzelnen Provinzen sogar alle beschließen müssen oder ratifizieren müssen. Und erst dann wäre es Wirklichkeit. Aber eben, da gibt es unterschiedliche Meinungen und von juristischen Experten, die sagen, es müssten die Nationalstaaten mit abstimmen und die EU-Kommission sieht das anders und wer sie dann durchsetzt. Ja, das ist alles auch eine Frage der Stärke der Zivilgesellschaft und der politischen Kräfte einfach, die sozusagen sich gegen dieses Freihandelsabkommen stellen. Also es wäre ganz wichtig, dass das möglichst überall abgestimmt werden muss, weil dann wäre das möglich, das über ein Veto zu kippen? Wie du am Anfang schon gesagt hast, Griechenland würde ja sozusagen da nicht dafür sein.
Ja, die Griechen wollen da auf keinen Fall, also die Griechen,
das ist wieder griechische Regierung.
Die jetzige griechische Regierung, die, wie sie da genannt wurde, Links-Rechts-Regierung, was ich sehr, sehr interessant finde. Stimmt natürlich, soweit ich das verfolgt habe. Aber CETA ist jetzt also kurz vor der Abstimmung. Lesen die das jetzt alle? Oder was passiert denn da jetzt gerade? Weil das zeigt ja dann, was dann bei TTIP passieren wird. Ne? Lesen jetzt gerade alle, die jetzt, also das EU-Parlament muss das auf jeden Fall ratifizieren, nehme ich an. Das steht, genau. Ja. Lesen die es jetzt gerade? Sitzen die jetzt gerade da und lesen da auf 800 Seiten?
Es sind 1500 Seiten 1500. Und das ist juristischer Text, also den werden die meisten EU-Parlamentarier nicht selbst verstehen.
Mhm. Und das heißt, sie lesen ihn nicht?
Aber ja, ich nehme einmal an, sie haben also einen Stab, wo sie, der ihnen das übersetzt, so auf die Art. Und ja, da gibt es halt auch unterschiedliche Meinungen. Wie dort die Mehrheiten sind, das kann ich jetzt auch nicht sagen, wie die momentanen Positionen
aber
sind.
Aber die haben den Text jetzt zumindest.
Der Text kannst du runterladen, also jeder kann
also den Text CETA haben. Ist jetzt veröffentlicht. Ist also
genau.
Okay. Ja. Aber, und es steht jetzt noch kein Termin fest, wann...
Ja, es hat schon mal einen Termin gegeben, oder einen Wunschtermin geben, dass er Ende 2014 ratifiziert wird vom EU-Parlament, aber anscheinend trauen sie sich jetzt nicht, weil halt die Stimmung nicht dementsprechend ist.
Ja. Ja, mir geht es ein bisschen darum, haben die überhaupt genug Zeit, um sich vorzubereiten? Also, weil wenn das dann rauskommt und dann nach 2 Wochen muss schon abgestimmt werden, dann haben die überhaupt keine Chance, selbst wenn sie es wollten, sich das durchzulesen, selbst wenn sie es verstehen würden. Ja. Aber
in dem Fall haben sie jetzt genug Zeit.
In dem Fall haben sie jetzt genug Zeit, genau. Bei TTIP ist es im Moment so, dass man sich diesen Entwurf ja nur in einem speziellen Leseraum in Brüssel, da in diesem Parlament, durchlesen kann und man darf, sehr interessant, man darf also keinerlei Papier, Schreiber, Smartphone, nichts mitnehmen, man darf auch niemanden mitnehmen, der ihnen das übersetzen kann. Das heißt also, die Parlamentarier gehen dort rein, kriegen da 1500 Seiten Kauderwelsch, oder das ist wahrscheinlich mehr, ne? Wir haben 2000 Seiten Kauderwelsch vorgesetzt, blättern da drin völlig verloren herum, so stellen wir das jetzt vor, und überlegen sich, sie können sich keine Notizen machen. Das will ich nämlich so sagen. Das heißt, sie haben, es ist wirklich so, und gut, das mag vielleicht der Usus auch sein bei solchen Handelsabkommen, ich weiß es nicht, aber gut, das ist halt ein sehr großes und wichtiges und
der Usus bei den Handelsabkommen ist, glaube ich, dass die öffentliche Aufmerksamkeit nicht so drauf ist wie jetzt und dass die machen das halt einfach und haben sich nie überlegt, ob sie das jetzt geheim oder nicht geheim machen, weil keiner zugeschaut hat.
Und der Punkt ist aber, warum war das so? Ja, weil es ja für uns nie so gefährlich war. Also weil eben das immer nur mit Dritte Weltländern gemacht wurde, die man dann eben in Schiedsgerichten auch gut unter Kontrolle halten konnte. Aber jetzt quasi mit der USA ist es ja ein bisschen anders. Denn die USA haben, zumindest hat es der Dr. Glunk bei seiner Attac-Veranstaltung gesagt, der Journalist, die haben noch nie ein Schiedsverfahren verloren. Nie. Sie haben Vergleiche, also das heißt unentschieden und man einigt sich halt auf irgendwas halbwegs Vernünftiges und dann kriegen die Anwälte übrigens beim Vergleich 30% der Vergleichssumme. Das sind oft Milliarden.
Glaube ich.
Da habe ich echt geschaut. Oder sie gewinnen. Ob das jetzt gegenüber Europa viel anders sein wird, bin ich gespannt. Also ob die da nicht auch einfach also alles
du gewinnen. Sprichst jetzt von der Statistik, was jetzt bei diesen NAFTA-Abkommen, da gibt es nämlich dieses Schiedsgerichtsverfahren.
Die Aussage war also, dass die USA noch nie ein Schiedsgericht verloren hätten.
Mit allen ihren
Partnern. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber sagen wir mal so, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie also sehr oft sehr gut aussteigen. Einfach, weil sie Anwälte haben, die hochbezahlt sind, und das ist fast schon die Untertreibung des Abends, und einfach wirklich spezialisiert sind drauf und alle Tricks kennen.
Ja. Also ich habe gehört, dass Kanada 18 Mal verloren hat, so im Zuge von NAFTA gegen US-Konzerne.
Ja, und wie viele Verfahren hat es gegeben? Das wäre jetzt mal interessant. Ne?
Ja, sie haben alle verloren.
Kanada also hat alle verloren.
18 verloren. Ja, alle 18.
Also 18 hat es gegeben und 18 haben sie verloren.
Ja. Richtig, also wie gesagt, in NAFTA hat die USA noch nie verloren. Und ja, im
gut, aber Kanada ist jetzt...
Kanada hat schon bezahlen müssen.
Da relativiere jetzt aber dann das, was du vorher gesagt hast, weil du hast gemeint, naja, aber wir oder das relativiert ist, weil Europa, es wird sicher nicht so sein, wie wenn jetzt USA mit irgendeinem Dritte Weltland, mit einem sogenannten oder was auch immer verhandelt. Ja. Kanada ist jetzt aber schon auf demselben Niveau als Europa eigentlich. Aber natürlich nicht so groß, das stimmt natürlich. Aber ich meine jetzt, das heißt, die Gefahr, da unter die Räder zu kommen, die sehr viele sehen, ist da.
Ja, aber selbst wenn wir ein Schiedsgerichtsverfahren gewinnen würden, also das ist ja, dieses Wir ist ja dann nur mehr auf eine Nation bezogen, mit der, also nichts mehr zu tun haben. In Österreich gibt es eh niemanden, aber sagen wir mal, irgendein Schweizer Pharma-Riese gewinnt dann so ein Schiedsgerichtsverfahren gegen die USA. Also die werden sicher nicht diese Summe mit uns teilen. Also wir haben nichts davon. Für uns ist es völlig egal, wer da gewinnt.
Auch ein Problem, schreibt da jemand im Chat, TTIP ist die Büchse der Pandora für weitere Abkommen, zum Beispiel mit China. Wir haben es eh schon erwähnt.
Aber das Büchse ist richtig. Es ist schon von der EU-Kommissionsseite verlautbart worden, dass das also so eine Art Musterabkommen sein soll, nachdem sie dann alles richten soll. Ja? Das ist TTIP.
Ja. Servius schreibt, es sind ja keine Gerichte, die Schiedsgerichte. Es sind private Ausmauschelpartien ohne jede Unbefangenheit. Da hat er nicht Unrecht, weil, so wie ich das jetzt erfahren habe, sind das drei Anwälte, keine Richter oder so, sondern drei Anwälte, einer von jeder Partei und ein Unparteiischer oder ein Dritter, sagen wir so. Ein Dritter. Ja. Und dann, also ich hätte jetzt naiv gesagt, das ist der Unparteiische, weil natürlich ein
Blödsinn. Nein, der Dritte ist, also jede Partei, also der Staat und der Konzern, kann sich einen Anwalt natürlich kaufen und die zwei Anwälte einigen sich auf einen dritten.
Ja, also
ob der dann unparteiisch ist.
Ja, aber zumindest gute Voraussetzung, dass er jetzt nicht weiß, wie parteiisch ist. Ja. Aber und die drei einigen sich dann einfach. Also die sitzen da zusammen, ja, so wie wir drei da jetzt, und ja, was machen wir jetzt? Ne? Was ist jetzt halt mit dem Feinstaub? Dann sage ich jetzt zum Beispiel, das ist ja sowieso alles nur, sind ja alle nur paranoid, jetzt bitte, und dann sagst du, ja, aber die rennen uns die Tür ein. Was machen wir da? Ja. Also das ist ja eine ganz andere Ebene eigentlich, oder?
Ja, das Interessante ist auch, dass die Verfahrenskosten auch der Staat tragen muss, wenn er gewinnt.
Ja gut, also, aber es kostet nicht so viel.
Naja, diese Anwälte sind nicht billig. Das sind halt auch ein paar Millionen.
Exakt. Ne? Und, haben wir gerade vorher gesagt, also ein Drittel der Vergleichssumme, ja. Die sind extrem teuer
sogar. Ja. Ne? Und was halt auch schwierig ist aus österreichischer Sicht, wo wir halt nur Klein- und Mittelbetriebe praktisch haben, die können das Instrument kaum benutzen, weil sie ja ihm vorstrecken muss, dass das Unternehmen ja dann, ne? Also den Anwalt einmal bezahlen. Und deswegen ist das wirklich ein Instrument, das wirklich nur für große Investoren geeignet ist. Nee.
Und wir kommen jetzt gegen das Ende der Sendung, was ich echt schade finde, weil wir kommen halt so mehr eigentlich in Sachen rein, die eigentlich mal spannender werden. Aber ja, also diese Schiedsgerichte, ganz großes Problem, diese regulatorische Kooperation, ein ganz großes Problem. Also ich hätte es dieses jetzt gar nicht so groß gesehen, weil, wie gesagt, also Lobbying, es ist nur noch eine Verlängerung des Lobbying-Arms. Also ein Problem, das jetzt schon schlimm ist, wird halt schlimmer. Die Geheimhaltung, gut, wird argumentiert mit, ja, wir wollen uns nicht unsere Karten schauen lassen. Ist natürlich alles so, ja, aber trotzdem, um was geht es da jetzt? Ne? Da geht's, aber das wirkliche, der wirkliche Knackpunkt sind für mich eigentlich von Anfang an, als ich vor ein paar Jahren jetzt von dem zum ersten Mal gehört habe, sind diese Schiedsgerichte. Also wo dann eben wirklich auch in bestehendes Gesetzwerk oder bestehende Entscheidungen dann kritisiert werden können und mit riesen Geldstrafen belegt werden können und dass es immer ein Living Agreement ist, und das sollten wir vielleicht auch noch kurz sagen, ich sage es jetzt einfach kurz, das heißt, das, was jetzt dann im Vertragswerk steht und dann vielleicht eben ratifiziert wird, kann jederzeit durch einen Beschluss, glaube ich, heißt es, oder durch irgendeinen anderen Begriff. Jedenfalls, es kann durch ein relativ niederschwelliges Verfahren dann geändert werden danach. Ja? Also man kann jetzt irgendwelche Sachen, die jetzt nicht so happig sind, da rauslassen und dann später dann erst wieder durch die Hintertür quasi einführen. So hätte ich das jetzt verstanden, oder sehe ich das falsch?
Ja, das ist richtig. Also eben der regulatorische Rat kann sich eben nicht nur Gesetze, die im Entwurf sind, vornehmen, sondern auch Gesetze, die schon bestehen, dann ja, alle durchleuchten, gemeinsam mit ihren IndustrieberaterInnen und schauen, was passt ihnen da nicht, und das dann versuchen zu ändern. Ja.
Ganz kurz noch TTIP im Kulturbereich. Also wie gesagt, meine Liste ist sehr lang, wir sind da nur mal ansatzweise zu einem kommen, aber das möchte ich jetzt noch ansprechen. Stichwort Filmförderungen, Frankreich stellt sich da dagegen, Buchpreisbindung und so weiter. Aber jetzt auch Copyright, was weiß ich, Net Neutrality, nehme ich da jetzt auch mal Beinhard mit rein, gehört für mich zur Kultur, auch das Internet. Da vielleicht noch zum Abschluss, wir haben jetzt noch 4-5 Minuten, ein paar Gedanken von euch. Auch natürlich, ihr seid ja alle auch mit Radio Helsinki und das hat natürlich sehr viel mit Kultur auch zu tun, mit öffentlicher Förderung.
Also für mich ist natürlich wieder, also nicht speziell auf Kultur, sondern so geistiges Eigentum im Allgemeinen. Das ist ja versucht worden mit ACTA, das Gott sei Dank, glaube ich, hoffentlich mal so zu Stillstand ein bisschen gekommen ist. Und ich, so wie du gesagt hast, mit versucht man dann nicht durch die Hintertür das nachher dann, ja. Und das ist ja eine der Befürchtungen, dass das jetzt zum Beispiel mit dem TTIP wiederkommen soll, ja. Und dann gibt es in der Zwischenzeit auch so eben bilaterale Verträge. Also ich glaube zum Beispiel, wenn man nach Südkorea reisen möchte, dann können die schon dein Handy, dein Computer, alles untersuchen, ob du da irgendwelche Raubkopien drauf hast und schauen, ob du irgendwelche Generika in der Tasche hast und so weiter. Also das ist irgendwie leider so ein bisschen vom Gefühl her, da gibt es so ein großes Ziel, was da alles gemacht werden soll, ja. Und es wird halt immer wieder probiert und man muss sich halt irgendwie ständig wehren, ja.
Ja. Teaser haben wir jetzt auch noch.
Ja, also Teaser ist ein Handelsabkommen, das jetzt zwischen 23 Partnern verhandelt wird. Ja. Darunter ist einer die EU und einer die USA und dann noch einige halt. Und da geht es um Dienstleistungsliberalisierung. Das heißt, dass da wieder an die Energie- und Wasserversorgung sozusagen rangegangen wird und versucht, das wieder zu privatisieren, und zwar so zu privatisieren, das ist im Teaser, glaube ich, drinnen, dass es dann nicht mehr rücknehmbar ist. Also sobald ja. eine Stadt, zum Beispiel Paris, hat ja ihre Wasserversorgung leichtfertigerweise an Veolia vergeben und dann ist die Wasserqualität so gesunken.
Wahnsinn.
Ja. Und dann hat es durch eine Bürgerinitiative wieder eine Rekommunalisierung gegeben und das würde dieser dann verbieten, zum Beispiel.
Ganz aber wichtiger Punkt, den du jetzt genannt hast. TTIP ist unkündbar. Es gibt keinen Weg mehr raus. Es ist ein bisschen so, wie wenn man der EU beitritt. Da gibt es ja keinen,
oder ein Euro. Da gibt's internationaler kein Vertrag und es gibt schon irgendwie Ausstiegsszenarien, aber das sind Jahrzehnte, dauert das, ich glaube 2 Jahrzehnte oder so.
Aber so de facto ist es zumindest jetzt von den einigen Leuten also als mehr oder weniger unkündbar dargestellt worden. Also there is no easy way out. Also man, wie du sagst, Jahrzehnte, gut, das ist nichts wert ewig. Ne? Aber das heißt, einmal ratifiziert, das war es dann. Ja. Und er entwickelt sich ständig weiter. Also man hat also wirklich, also die Geister, die ich rief, ist eigentlich ein ganz wunderbarer Vergleich in dem Fall wieder einmal. Ne?
Aber ich möchte da noch sagen, wir sind, also es gibt ja diese Kampagne gegen TTIP, wo 350 Organisationen sich europaweit und ich weiß jetzt nicht wie viel in den USA sich zusammengeschlossen haben. Und es geht also natürlich zuerst einmal wirklich Nein zu sagen und wirklich zu sagen, ja, wir wollen das TTIP stoppen. Also wir wollen da keine Abänderungen, so wie das jetzt aufgesetzt ist, wollen wir das überhaupt nicht. Aber wir haben auch sozusagen Alternativen. Und da gibt es ein alternatives Handelsmandat, das ausgearbeitet wurde. Das kann man sich auch auf dem Blog ttib-stoppen.at anschauen. Und
habe ich verlinkt, ja?
Ah, ja, super.
Also ich habe den Blog habe ich gleich verlinkt, ich habe auch die Attac-Website verlinkt, da kann man sich dann auch noch weitere Informationen holen und Anknüpfungspunkte an Leute vielleicht, wenn man da selbst aktiv werden möchte. Ja.
Aber das sind halt so Sachen wie, das klingt vielleicht total radikal, aber eigentlich auch wieder total natürlich, dass es Sanktionsmöglichkeiten gegen Konzerne geben soll, wenn sie Menschenrechtsverletzungen begehen. Das gibt es jetzt zum Beispiel nicht. Oder gegen indigene Völker oder wenn sie Arbeitskräfte ausbeuten oder wenn sie die Umwelt so schädigen, dass halt dort nichts mehr, das heißt, dort kein gescheites Leben mehr möglich ist. Es gibt keine Sanktionsmöglichkeiten für jetzt und das würden wir uns, also das wäre eigentlich wichtig für die Weltgemeinschaft.
Absolut, ja. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr beide heute hier wart. Leider, das Schlusswort war jetzt ein bisschen gestresst, weil ich selber überrascht war, wie schnell die Zeit vergangen ist. Danke, euch beide.
Ja, danke dir.
Das nächste Mal Crop FM findet am 20. Februar statt. Und zwar habe ich da ein sehr interessantes Gespräch mit Dr. Ulrich Warnke geführt über Quantenphilosophie und Bewusstsein. und die sogenannte Interwelt. Crop FM Spezial, das heißt, die Sendung wird nicht live sein. Jedenfalls bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören heute. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.